Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und ich spreche ein Gebet zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, es tut so gut, vor dich zu kommen. Es tut so gut, die Musik zu haben. Und ich möchte dich bitten, dass auch durch die Worte, durch die Gedanken der Predigt jetzt wir diese Erfrischung erleben können, von der Christian in der Begrüßung schon gesprochen hat. Danke, dass du da bist. Danke, dass wir mit dir rechnen dürfen. Danke, dass du uns im Blick hast. Ich möchte dich bitten, dass wir das gerade jetzt auch spüren dürfen. Amen. Es war für meine Verhältnisse ein relativ spontaner Impuls, diese Woche über diese uralten prophetischen Worte aus dem Sacharja-Buch zu predigen. Aber als ich so nachgedacht habe, als ich gebetet habe auch, so über die Situation von unseren beiden Gemeinden hier, da haben mich diese Worte sehr bewegt und ich hatte irgendwie den Eindruck, da steckt was drin für uns. Das ist wichtig für unser Heute und Hier. Diese Worte haben uns was zu sagen. Diese Worte können für uns gleichzeitig eine unglaubliche Entlastung sein. Ich glaube, steckt auch eine Herausforderung für uns da drin. Und wir legen einfach direkt los, steigen direkt in den Text ein. Und bevor ich zu uns in unserer Situation heute und hier komme, noch ein paar Worte zum Hintergrund. Das finde ich immer wichtig, sowas in den Kontext einzusortieren, weil wenn wir das verstehen, in dem Umfeld, in das diese Worte reingesprochen wurden, dann hilft uns das, das auch für uns und unsere Zeit und Situation besser einzusortieren. Und der Hintergrund dieses Textes, dieser Worte, ist die Rückkehr des Volkes Israel aus dem Exil in Babylon. Wir wissen das auch aus anderen biblischen Schriften, zum Beispiel aus dem Buch Esra, dass in dieser Zeit der Prophet Sacharja, der Prophet Haggai auch, weiteres alttestamentliches Buch, aufgetreten sind, um so die Rückkehrer aus dem Exil, die zurück in ihre Heimat nach Jerusalem gekommen sind, zu ermutigen, den Tempel wieder aufzubauen, der zerstört worden war. Und noch eine Ebene weiter Hintergrund, schon Jahrzehnte vorher haben Propheten wie zum Beispiel Jeremia das Exil, die Zerstörung von Jerusalem vorhergesagt, die Zerstörung des Tempels, die Verschleppung der Menschen vorhergesagt, aber auch mit der Perspektive, auch mit der Hoffnung, nach 70 Jahren wird das vorbei sein. Nach 70 Jahren wird es eine Rückkehr geben und dann wird Gott auch dafür sorgen, die Stadt, den Tempel, das Land wieder aufzubauen und wieder zu erneuern. Und jetzt waren diese 70 Jahre eigentlich so gut wie vorbei. Und tatsächlich sind auch unter dem Schutz der Perserkönige, die die Babylonier erledigt haben, sind einige Leute wieder zurück nach Jerusalem gekommen. Aber so wirklich glorreich, so wirklich nach Wiederaufbau, hat sich das Ganze offensichtlich noch nicht angefühlt. Wir wissen auch das aus anderen biblischen Texten, dass es zum Beispiel Widerstand von außen gab gegen diese Rückkehr, gegen diesen Wiederaufbau. Es gab die Nachbarvölker, die versucht haben, Zerubabel und Jeschua, die beiden führenden Köpfe in dieser Wiederaufbauaktion, bei dem persischen Großkönig anzuschwärzen und so diesen Wiederaufbau zu verhindern. Es gab auch untereinander Probleme, ja, auch intern waren sich die Leute nicht unbedingt einig. Von dem Propheten Haggai, von dem ich gerade schon gesprochen habe, wissen wir zum Beispiel, dass viele Leute so sehr mit sich selber beschäftigt waren. Ja, also die sind zurückgekommen und die größte Sorge, das Anliegen, mit dem sie eigentlich schon überfordert waren, war erst einmal wieder das eigene Haus irgendwie aufzubauen, einfach mal erst irgendwie klarzukommen. Und jetzt auch noch der Anspruch, den Tempel irgendwie wieder aufzubauen, da noch Zeit und Energie rein zu investieren, das war einfach eine völlige Überforderung. Wir wissen auch, das steht bei Esra auch, dass die ältere Generation, die Menschen, die noch den ersten Tempel miterlebt haben, bevor er zerstört wurde, dass die bei der Grundsteinlegung, bei der eigentlich ein großes Jubelfest vorgesehen war, geweint haben, weil sie noch die Erinnerung daran hatten, wie toll, wie großartig es früher einmal war. Und ich glaube, auch hier in unserem Predigttext in Vers 9 sind genau diese Leute angesprochen oder wird von ihnen gesprochen, wenn es heißt, dass sie von den kleinen Anfängen enttäuscht waren, die sie gesehen haben. Und so mitten in diese Situation rein, die sich, glaube ich, schwerfällig angefühlt hat, die sich so ein bisschen mühsam angefühlt hat, spricht jetzt Sacharja diese Worte rein, spricht Gott diese Worte rein. Es wird nicht durch die Macht eines Heeres oder durch menschliche Kraft gelingen, nein, mein Geist wird es bewirken. Das sagt der Herr, der allmächtige Gott. Das ganz kurz zur Einordnung und zum Hintergrund dieser Worte. Was fangen wir jetzt an mit diesen prophetischen Worten? Was für eine Bedeutung haben die für uns? Was hat Gott uns, vielleicht persönlich, aber auch gerade uns als Gemeinden, dadurch zu sagen? Wo steckt da für uns heute so Evangelium drin? Ja, frohe Botschaft, gute Nachrichten. Und ich muss gestehen, die Versuchung war groß, diesen Text einfach zu nehmen und so eins zu eins auf uns anzuwenden und zu sagen, auch wir befinden uns in einer Zeit des Wiederaufbaus. Ja? Auch wenn sich das vielleicht nicht so anfühlt, aber jetzt ist die Zeit, die Kirche wieder aufzubauen. Jetzt ist die Zeit, die Welt zu verändern. Kommt schon, Leute. Jetzt ist die Zeit, was zu reißen. Come on. Linus und Cordula sind mit dabei. Die Wahrheit ist aber, ich habe keine Ahnung, ob das gerade die Zeit ist, in der wir sind und ob das das ist, was Gott gerade mit uns vorhat. Und ich fand bei der Frage, was denn diese Worte jetzt für uns heute bedeuten können, wie wir sie hören können, wie sie uns ermutigen können, fand ich einen Text von Dietrich Bonhoeffer unglaublich hilfreich. Dieser Text heißt Gedanken zum Tauftag, richtet sich an seinen Patensohn Dietrich Wilhelm Rüdiger Bethke, stammt aus dem Jahr 1940. Er hat also die Kirche zur Zeit des Nationalsozialismus im Hinterkopf. Und ich will euch kurz einen Auszug daraus vorlesen. Und vielleicht könnt ihr das sogar mitlesen. Wunderbar, danke. Bonhoeffer schreibt: Bis du groß bist, wird sich die Gestalt der Kirche sehr verändert haben. Die Umschmelzung ist noch nicht zu Ende und jeder Versuch, ihr vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen, wird nur eine Verzögerung oder ihrer Umkehr und Läuterung sein. Es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen, aber der Tag wird kommen, an dem wieder Menschen berufen werden, das Wort Gottes so auszusprechen, dass sich die Welt darunter verändert und erneuert. Es wird eine neue Sprache sein, vielleicht ganz unreligiös, aber befreiend und erlösend wie die Sprache Jesu, dass sich die Menschen über sie entsetzen und doch von ihrer Gewalt überwunden werden. Die Sprache einer neuen Gerechtigkeit und Wahrheit, die Sprache, die den Frieden Gottes mit den Menschen und das Nahen seines Reiches verkündet. Und dann zitiert Bonhoeffer den Propheten Jeremia mit der Vorhersage, was passiert, wenn diese 70 Jahre vorbei sind, wenn das Exil vorbei ist. Und sie werden sich verwundern und entsetzen über all dem Guten und über all dem Frieden, den ich ihnen geben will. Bis dahin wird die Sache der Christen eine stille und verborgene sein. Aber es wird Menschen geben, die beten und das Gerechte tun und auf Gottes Zeit warten. Und ich finde diese Gedanken von Bonhoeffer extrem hilfreich, um diese alttestamentlichen Prophetien, wie zum Beispiel von Jeremia, wie zum Beispiel von Sacharja, für uns einzuordnen und anzunehmen. Ja, es ist nicht unsere Sache, den Tag vorauszusagen, an dem die Kirche wieder so kraftvoll auftreten wird, dass sich die Welt darunter verändern wird. Es ist auch nicht unsere Sache, zu versuchen, der Kirche vorzeitig zu neuer organisatorischer Machtentfaltung zu verhelfen. Damit stehen wir vielleicht sogar unserem eigenen Anliegen im Weg. Es gibt aber sehr wohl was, was wir tun können, nämlich zu warten, zu beten und das Gerechte zu tun. Und vielleicht wird das Zeit unseres Lebens eine stille, eine verborgene Angelegenheit sein. Vielleicht werden wir aber auch den Moment erleben, wo wir so erstaunt sind und uns entsetzen über all das Gute womit Gott uns überschütten wird. Und ob das jetzt so kommt oder so kommt, das ist letztlich gar nicht so das Entscheidende. Es kommt nicht darauf an, wie spektakulär sich das am Ende vielleicht anfühlt oder es aussieht, wie beeindruckend es aussieht, sondern was zählt, ist erstmal die geistliche Erneuerung. Was zählt, ist erstmal so ein innerer Aufbruch bei uns. Mein Geist wird es bewirken, sagt Gott. Auf mein Wirken kommt es an. Ich glaube, wenn wir das glauben, wenn uns das ins Herz und ins Hirn sackt, dann kann das wie so ein Knoten in unserem Inneren lösen. Und es gibt drei Dinge, die dieser gelöste Knoten bei uns auslösen kann, die dieser geistliche Aufbruch bedeuten kann. Es ist Entlastung, Veränderung in unserem Gebetsleben und Feiern, was ist. Erstens eine Entlastung, zweitens eine Veränderung in unserem Gebetsleben und drittens Feiern, was ist. Für alle, die meine Predigten gewohnt sind, das war jetzt nicht ein sehr langes Intro und jetzt kommen noch die drei Punkte. Wir sind schon bei der Hälfte der Predigt und der zweite Punkt hat einfach drei Unterpunkte. Das nur als kleine Entwarnung zwischendurch. Das Erste, was dieser gelöste Knoten bringen kann, ist eine Entlastung. Und ich habe das in meinen inzwischen auch schon 15 Jahren, glaube ich, pastoralen Dienst immer wieder erlebt, dass so ein Idealbild von dem, was Kirche sein könnte oder werden müsste oder so, über einer Gemeinde hängt oder einem auch selber irgendwie im Kopf hängt, im Herzen hängt und man sich dann daran abarbeitet, dem zumindest so nahe wie möglich zu kommen und das irgendwie zu erreichen. Ich war zum Beispiel sowohl hier in Berlin, bei meiner vorigen Station habe ich das noch extremer so erlebt, Teil von so einer kleinen Gründungsgemeinde, einer kleinen Gemeindegründung, die aus so einem großen Mutterschiff hervorgegangen ist und wo eigentlich das, was so auch meine Vorstellungskraft in Beschlag genommen hat, so dass das Ziel, auf das ich zugeeifert habe, war, eben einfach, naja, so groß, so toll, so lebendig, wie diese Muttergemeinde ist, so muss das bei uns auch aussehen, so wollen wir auch werden, darauf arbeiten wir zu und alles andere ist einfach nicht gut genug. Was haben wir uns da teilweise abgekämpft? Was ist dabei auch an Frust und Enttäuschung über Dinge, die eigentlich gut waren, wieder in die Gemeinde zurückgekommen? Und ich frage mich das auch, wie das für euch hier als Bethel-Gemeinde ist. So wie ihr mir das hier erzählt habt, wie ich das mitbekommen habe, habt ihr eine sehr lange und bewegte Geschichte hier in dieser Gemeinde. Ja, es gab hier großartige Blütezeiten in der Gemeinde. Vor dem Krieg, damals noch in der Gubener Straße, habe ich extra gestern Abend nochmal auf eurer Webseite nachgelesen, gab es bis zu 1000 Menschen in dieser Gemeinde. Auch der Saal hier war schon mal vollgepackt mit Menschen und mit Leben. Und wie zur Zeit Zacharias gibt es, glaube ich, auch hier noch Menschen, die das miterlebt haben, ja, die sich an die gute alte Zeit zurückerinnern, wie es mal war. Und ich kann das nur erahnen, ich kann mir das nur vorstellen, aber mir würde es so gehen und ich fände es auch nur ganz menschlich und ganz normal zu sagen, dass der Wunsch oder die Vorstellung doch weiter hier präsent ist, dass es mal wieder so wird wie früher. Und an dem Wunsch ist auch überhaupt gar nichts falsch. Und gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass das doch auch so eine Last, so ein Gewicht mit sich bringen kann. Und so ein Selbstverständnis für das, was ist, dass es eben nicht so ist, wie es mal war. Das nur also zwei ganz konkrete Beispiele, die für mich irgendwie greifbar und vorstellbar sind. Ich glaube, es gibt noch jede Menge weitere Idealvorstellungen von Gemeinde, wahrscheinlich auch hier im Raum, alles Mögliche. Ich denke, es gibt kaum eine Gemeinde, kaum eine Person auch, die irgendwie frei davon ist, von dem, was eigentlich alles noch sein müsste und sein sollte. Ich glaube, die Einladung dieses Textes, dieser prophetischen Worte ist, uns nicht länger an diesen Idealvorstellungen abzuarbeiten. Wir dürfen die einfach loslassen. Wir können die loslassen. Es wird nicht durch die Macht eines Heeres oder durch menschliche Kraft gelingen. Nein, mein Geist wird es bewirken, sagt Gott. Es muss nicht zuerst der Tempel wieder aufgebaut werden, damit der Geist Gottes dann da einziehen und irgendwie große Dinge bewirken kann. Wir müssen nicht erst die große, tolle, hippe, was auch immer Gemeinde werden, bevor Gott uns gebrauchen kann. Es muss nicht erst wieder so toll und so aufregend und so viele Leute wie früher werden, damit wir feiern können, was ist und was hier passiert und was Gott hier macht. Am Anfang steht so das Wirken von Gott durch seinen Geist, das ganz oft ganz unscheinbar daherkommt, auch zur Zeit von Zacharja. Wie ein Senfkorn, wie ein leises Flüstern, so wird es auch immer wieder beschrieben. Wie ein kleiner Anfang. Und doch wächst genau aus diesem Wirken Gottes überhaupt erst die Kraft, die Energie, den Tempel wieder aufzubauen. Und ich glaube, das ist was, das gilt auch nicht nur für uns als Gemeinden, das gilt genauso für unser persönliches Leben. Ich glaube, auch da beißen wir uns so schnell an irgendwas fest, ja, wenn nur dieses Projekt endlich geschafft ist, wenn ich das auf die Reihe kriegen könnte, wenn diese gesundheitliche Belastung nicht da wäre, wenn diese Person einfach mal so wäre, wie sie sein sollte, dann würden große Dinge passieren. Aber oft löst Gott dieses Thema, auf das wir uns vielleicht gerade so fixieren, nicht so, wie wir uns das vorstellen. Nimm es nicht einfach im Handumdrehen irgendwie weg. Oft ist der erste Schritt in meiner Erfahrung, wie Gott so ein Thema angeht, eine Erinnerung daran, dass er ja auch noch da ist. Dass er uns im Blick hat. Dass wir es nicht alleine durchkämpfen und schaffen müssen. Dass wir es bei ihm abgeben können. Und ich glaube, allein das kann schon eine riesige Entlastung sein. Das ist das Erste. Das Zweite, was diese Worte bei uns bewirken können, ist eine Veränderung in unserem Gebetsleben. Und ich merke das so in den Momenten, in denen sich mein Fokus verschiebt, ja, weg von Gott und seinem Wirken und seinen Möglichkeiten hin zu meiner menschlichen Kraft, ja, meiner eigenen Stärke und dem, was da so möglich ist. Da klingen meine tiefsten und leidenschaftlichsten Gebete oft irgendwie so. Ja, also Gott, versorge uns doch bitte mit dem, was wir brauchen, mit den Finanzen vielleicht, die wir gerade brauchen als Gemeinde. Oder Gott, gib mir bitte die Kraft, die Energie, die Fähigkeit, die ich brauche, um diese Aufgabe zu überwinden, um diese Herausforderung irgendwie zu überwinden, das gut zu lösen. Oder auch einfach, Gott, bitte nimm doch einfach dieses Problem weg, ja, löse diese Situation, in der ich gerade stehe. Und wenn ich das dann so 3-4 Mal gebetet habe und nichts passiert ist, was ich mir erhofft habe, dann schwingt da manchmal auch so ein kleiner Vorwurf an Gott drin. Vielleicht kennt ihr das. Ja, also Gott, warum versorgst du uns nicht mit mehr von dem, was wir doch offensichtlich brauchen? Gott, warum fühle ich mich so kraftlos und überfordert? Wo ist deine Energie? Gott, warum nimmst du dieses Problem nicht einfach weg, obwohl du es doch könntest? Und ich will gar nicht sagen, wir sollten so nicht beten. Ich werde auch auf jeden Fall weiter so beten. Ihr werdet mich so beten hören. Aber wenn das leidenschaftlichste, das inbrünstigste Gebet ist, was so aus unserem Inneren hervorbricht, dann zeigt das was über den Zustand unseres Herzens. Ja, wenn so meine tiefste Hoffnung, das Beste, das Größte, was ich mir vorstellen kann, was Gott bewirken kann, ist, dass wir als Gemeinde irgendwie im Geld schwimmen irgendwann, dann ist das ein geistliches Armutszeugnis. Oder wenn meine Vorstellung von Erlösung irgendwie darauf beschränkt ist, dass einfach all meine Probleme weg sind und ich ein unbeschwertes Leben haben kann, dann sitzt, glaube ich, irgendwas auch ein bisschen schief mit meinem Glauben. So, dann liegt mein tiefstes Vertrauen letztlich nicht bei Gott, sondern in Geld, in meinen Fähigkeiten, in irgendwelchen günstigen Umständen, in gelösten Problemen. Ich glaube, Gott ist in diesen Gebeten so ein bisschen reduziert auf so ein Mittel zum Zweck. Ich brauche ihn eigentlich nur, um das beizubringen, von dem ich mir dann wirklich erhoffe, dass es mein Leben besser macht, dass es was bringt. Und es gibt ein Buch, das ich nie gelesen habe und wahrscheinlich auch nie lesen werde. Das trägt den Titel, ich habe das aus dem Englischen übersetzt, das trägt den Titel Amen, was Gebet in einer Welt jenseits des Glaubens bedeuten kann. Und die Autorin, eine Pastorin, meint es, glaube ich, gut, ja, und will so ein bisschen zeigen, dass Gebet auch einen Wert hat für Menschen, die nicht an Gott glauben, nicht an Gott glauben können vielleicht. Und sie macht dann da den Punkt, dass Gebet so verstanden werden kann, dass wir uns dabei nicht an ein übernatürliches Wesen wenden, sondern letztlich an die Werte, von denen wir entschieden haben, sie als heilig für unser Leben und unsere Gemeinschaft anzusehen. Und als ich das vor einigen Jahren schon gelesen habe, habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt. Ja, obwohl ich mich als tiefgläubigen Menschen verstehe, bete ich doch immer wieder so, wie ich das gerade kurz skizziert habe. Ja, nicht so, als ob ich vor Gott als einem übernatürlichen Wesen mit unendlichen Möglichkeiten stehe, sondern ich reflektiere eigentlich so ein bisschen und fokussiere mich so ein bisschen auf das, was ich wünsche, auf die Werte, die mir irgendwie wichtig sind. Naja, wir müssen eben versorgt sein, wir brauchen ein bisschen Sicherheit und so weiter und so weiter. Und der Grund, warum ich von diesem Buch und dem Inhalt ein bisschen weiß, ist, weil ich eine Rezension dazu gelesen habe von einem Journalisten, der, soweit ich das erschließen kann, überhaupt gar nicht selbstgläubig ist. Aber seine Erinnerung daran, was das Herz, der Kern des Gebets ist, die hat mir doch so unglaublich gut getan. Und zwar schreibt er, dass die Tradition des Gebets hat als ihren höchsten und erhabensten Punkt immer wieder den Moment, in dem die gequälte Seele nackt in der Präsenz des Göttlichen steht. Es ist diese überwältigende Begegnung mit dem Übernatürlichen, die in der Welt der Autorin jenseits des Glaubens verloren geht. Und das ist doch das, was ich mir wünsche für mich und mein Gebetsleben. Ja, das ist doch noch eine viel tiefere Sehnsucht, als einfach nur ein bisschen ein unbeschwertes Leben zu haben und versorgt zu sein. Vor Gott zu stehen und gesehen zu werden, angenommen, geliebt zu werden. Das ist doch, glaube ich, auch, warum wir Gottesdienste veranstalten, um hier so einen Raum zu schaffen, um einen Rahmen zu schaffen, in dem wir vor Gott kommen können und in dem unsere gequälte Seele den Raum hat, sich zu öffnen, zu sein, wie sie ist, so vor Gott zu kommen und angesprochen zu werden. Und ich glaube, aus diesem uns in die Arme Gottes fallen zu lassen, aus diesem Berührtwerden von Gott, kann dann auch so eine Offenheit für die Frage entstehen wie, Gott, was machst du eigentlich gerade? Ja, was hast du eigentlich gerade vor? Wo bist du am Wirken? Und ich merke es vielleicht überhaupt gar nicht, weil es ein Senfkorn ist, weil es ein kleiner Anfang ist, der mich zum Weinen bringt. Ich will so gerne Teil von dem sein, was du machst. Zeig's mir doch. Und das ist immer noch eine Bitte, das ist immer noch ein inniges, vielleicht verzweifeltes Gott irgendwie anflehen, aber es ist doch irgendwie eine ganz andere Art zu beten. Doch was ganz anderes als meine manchmal so kleingläubigen Pseudogebete. Und es gibt, um ganz kurz praktisch zu werden, 4 Wege, die mir helfen, so zu beten. Das eine ist Psalmworte oder andere Bibeltexte, die so die Größe Gottes erstmal in den Mittelpunkt stellen und mich rausholen aus meinen Problemen. Es ist raus in die Natur zu gehen. Es ist Musik tatsächlich. Und es ist mit anderen zu beten, zusammen zu beten, die genau diese Sehnsucht teilen. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten, aber vielleicht ist da ja auch was für euch dabei. Das ist so das Zweite, wo sich bei uns, glaube ich, ein Knoten lösen kann in unserem Gebetsleben. Es wird nicht durch die Macht eines Heeres oder durch menschliche Kraft gelingen. Nicht durch das, worauf wir unsere Hoffnung vielleicht intuitiv setzen. Nein, Gottes Geist wird es bewirken. Und das Dritte, was eben auch möglich wird, denke ich, wenn wir so unsere Idealvorstellungen mal loslassen oder ein bisschen auf die Seite schieben, ist einfach zu feiern. Zu feiern, was ist. Und es ist immer ein bisschen blöd, sich selbst zu feiern, deswegen nutze ich das jetzt einfach mal schamlos aus, dass wir heute hier bei euch als Bethel-Gemeinde zu Gast sind und will das einfach mal feiern, was hier ist. Es ist so unfassbar wertvoll, was hier ist. Ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemand über das Projekt Kirche und die Zukunft und wie es weitergeht und so weiter. Und diese Person hat dann die schöne Aussage gemacht, naja, egal was wird und wie es weitergeht und so weiter, wir können ja auch einfach erstmal festhalten, es gibt uns schon seit 10 Jahren. Und das ist doch auch irgendwie was Gutes, was Bemerkenswertes, gerade an so einem Ort wie hier in Friedrichshain. Ja, nicht jeder Laden überlebt hier 10 Jahre. Und da ist doch auch viel Gutes entstanden. Gott hat viel Gutes in diesen 10 Jahren bewirkt. Und da kann ich voll mitgehen und hatte aber auch direkt den Gedanken, 10 Jahre. Am Sonntag bin ich in der Gemeinde zu Gast, die es seit 125 Jahren gibt. Wisst ihr, was für ein Schatz das ist? Ja, also was hier an Geschichte, an Glauben, an Wert entstanden sein muss, das kann ich überhaupt gar nicht absehen, das ist überhaupt gar nicht hoch genug einzuschätzen. Ja, das ist heiliger Boden, auf dem wir hier stehen. Und es bedeutet mir unglaublich viel, dass ich heute hier vorne stehen und sprechen darf. So, das ist das eine, aber dann passiert ja in diesem Haus auch so unglaublich viel. Ja? Ihr seid Gastgeber für unglaublich viele Gruppen. Es trifft sich hier eine arabische Gruppe, eine vietnamesische Gruppe, noch eine Gruppe. Ja. Wir sind heute hier so, ihr seid Gastgeber für eine Band, die hier Proberäume hat, die auch nicht so leicht beizukommen sind hier. Ihr seid unglaublich tolle Gastgeber. Ihr wirkt in den Kiez raus. Ja, die Rappelkiste, die Kidsräume unten sind auch immer wieder als Winterspielplatz offen. Vor der Tür steht hier ein Verteiler, an dem Essen gerettet und verteilt wird an Leute, die es nötig haben. Am 3. Juli wollte ich eigentlich hier sein, um Blut zu spenden. Ich habe es nicht geschafft, aber es gab die Möglichkeit, das hier zu machen. Ich finde das wirklich beeindruckend, was ihr hier losmacht. Und vor allem seit 1,5 Jahren, 2 Jahren, ich habe es überhaupt gar nicht mehr im Kopf, leitet ihr hier diese Gemeinde ohne eine vollzeitlich angestellte pastorale Kraft. Ja, und ihr seid so gut wie jeden Sonntag hier, um Gottesdienst zu feiern. Das Ganze wird auch noch live per Zoom gestreamt, was wir schon lange eingestellt haben, an Leute, die nicht live dabei sein können. Das ist unglaublich. Ihr seid wirklich krass. Und ich will das zu guter Letzt auch noch feiern, was heute hier ist. Dass wir so als 2 Gemeinden zusammenkommen können und Gottesdienst feiern können. Für mich ist das ein großes Geschenk und so überhaupt gar nicht selbstverständlich. Ich an eurer Stelle würde uns als Projektkirche so als kleinen frechen Emporkömmling aus dem Südkiez ansehen und nichts anderes. Ich habe nie auch nur einen Funken in diese Richtung von euch erlebt. Ja, nichts als Wertschätzung, als Freundschaft, als Offenheit für Zusammenarbeit. Das ist was unglaublich Besonderes. Danke. Und ich will die Predigt abschließen und unsere Zeit, die wir zusammen haben, noch für ein gemeinsames Gebet zu nutzen, was wir in der Fastenzeitkampagne vor einigen Jahren mal verwendet haben, um so mit unserer Seele vor Gott zu kommen, uns rauszuholen aus dem, was ist und was vielleicht unsere Vorstellungskraft auch gefangen hält, was uns belastet, was uns auf den Schultern liegt. Betet das gerne leise in Gedanken mit. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, die Worte hier rechtzeitig zu schicken. Ich bete. Für einen Augenblick stoppe ich die Flut meiner Gedanken und den Lärm meiner Sorgen. Für diesen Moment erinnere ich mich, dass ich nicht meinen To-Do-Listen gehöre, nicht meinen Terminkalendern und nicht den Erwartungen, die an mich gestellt werden. Ich gehöre dir und ich darf wissen, ich bin bedingungslos geliebt. Gott, du bist hier. Deine unaufdringliche Gegenwart durchdringt mein Leben. Hilf meiner gehetzten Seele, auf das Wesentliche zu sehen. Sprich zu mir. Rede in meine Blockaden, meine Selbstzweifel, meine Zukunftsängste, in meine Höhenflüge, in meine Selbstverliebtheit und meine tollkühnen Ideen für ein neues Morgen. Sprich du ein laut, leises Machtwort. Ich will von dir hören. Amen.